Ich bin selbst erklärtermaßen Optimist. Ich bin trotzdem ein Freund der sogenannten Murphys Gesetze. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind. Murphys Gesetze, alles, was schief gehen kann, geht schief. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marmeladenbrot, das mir aus der Hand fällt, mit der bestrichenen Seite nach unten landet, wächst überproportional mit dem Preis des Teppichs, auf dem es landet. Solche Gesetze finde ich ganz unterhaltsam. Ich könnte mir daher vorstellen, dass einige von euch angesichts des ersten Vortrags sagen, wenn das alles so großartig ist mit dem Kern des Evangeliums, warum hat es dennoch so wenig Wirkung, zumindest in unseren Breitengraden? Wie geht man mit dieser zumindest empfundenen Spannung zwischen der Schönheit und der Kraft der Botschaft und der nicht immer eintretenden Wirkung um? Zunächst stelle ich zwei Nicht-Strategien vor, die ich für nicht so sinnvoll halte, um mit dieser Spannung umzugehen. Die erste Nicht-Strategie nenne ich Konzepte ohne geistlichen Unterbau. Und jetzt erlaube ich mir als ordinierter Pastor der evangelischen Kirche in Deutschland wieder eine kritische Note gegenüber manchen Bestrebungen in der evangelischen Kirche in Deutschland. Da hat man erfreulicherweise in den letzten 20, 25 Jahren eine Reihe von spannenden Konzepten, vor allem aus Amerika und England, sich angeschaut, zum Teil auch übernommen. Aber ich bin mir jedenfalls nicht sicher, ob man sie wirklich auch immer mit ihrem geistlichen Unterbau übernommen hat. Zum Beispiel in den 90er Jahren Willow Creek, Kirche für Entkirchlichte, und so seit Ende der 2000er Jahre Fresh Expressions of Church, neue Ausdrucksformen von Kirche, mehr aus der anglikanischen Kirche. Und da gibt es tolle Netzwerke in Deutschland und spannende Projekte. Vieles bekomme ich mit. Das gibt es auch in der Schweiz. Wir haben an unserer Hochschule auch Studierende aus der Schweiz. Deswegen kriege ich das da auch mit. Und das sind tolle Sachen, die da passieren. Aber manchmal wird aus meiner Sicht übersehen, warum das in Großbritannien so gut funktioniert. Weil aus meiner Sicht da der geistliche Grundwasserspiegel größer ist. Ich habe Ende der 90er Jahre dort auch ein Jahr studiert. Und seit dem Zweiten Weltkrieg gab es in Großbritannien immer wieder geistliche Erneuerungsbewegungen, die es in der Weise in Deutschland nicht gab. Verschiedene Erweckungsbewegungen, auch eine charismatische Erneuerung in der anglikanischen Kirche, die bis in die Kirchenleitung hinein Wirkung zeigt. Und wenn man die Konzepte, die aus diesem geistlichen Wurzelgrund erwachsen, übernimmt, ohne diesen geistlichen Wurzelgrund, dann funktioniert es nicht immer genauso gut. Was allerdings genauso falsch ist, wie Konzepte ohne ihren geistlichen Unterbau zu übernehmen, ist aus meiner Sicht, einfach Richtigkeiten zu verbreiten, ohne Praxisbezug zu erwägen. Also, dass man sagt, naja, es ist eben doch alles nur Einstellungssache. Wenn ich die richtige geistliche Einstellung habe, dann wird sich die missionarische Wirkung wie von selbst einstellen. Ich würde sagen, dass das ein Irrtum ist, zumindest ein Missverständnis. Zu meiner missionarischen Strategie braucht man gar nicht zu überlegen, sondern es kommt nur auf die Einstellung an. Missionarische Strategie ist nämlich so ähnlich wie Kommunikation. Man kann nicht keine haben, man hat höchstens eine nicht reflektierte. Man kann nicht keine Strategie haben, man hat höchstens eine nicht reflektierte. Genauso wie man auch nicht kommunizieren kann. Man kann nicht kommunizieren. Ich weiß, dass manche Menschen vor allem im Alter zwischen 13 und 18 Jahren versuchen, wenig zu kommunizieren. Ich war einer von ihnen. Aber auch das Schweigen ist ja Kommunikation, das sagt etwas aus. Also genauso wie man nicht kommunizieren kann, kann man nicht keine Strategie befolgen. Es ist dann schlimmstenfalls nur eine nicht so gut überlegte Strategie. Also bin ich sehr dafür, sich über Strategie Gedanken zu machen. Ich muss allerdings zugeben, dass gerade wenn man sich über Strategien Gedanken macht, dass dann wiederum die Grundeinstellungen schon zentral sind. Wenn man mal so einen kleinen Blick auf Partnerwissenschaften der Theologie riskiert, zumindest in der Pädagogik meine ich das so beobachtet zu haben. Ich bin an der Stelle Laie, ich bin kein ausgebildeter Pädagoge, aber ich habe vor einer Weile von dem Bildungsforscher John Hattie gehört, der in den letzten 10, 15 Jahren großer Meta-Studien im Bildungsbereich durchgeführt hat. Zwei einflussreiche Studien im Jahr 2009, im Jahr 2012, wo er viele Konzepte zum Thema Bildungserfolg von Schülern sich angeschaut hat. Und wenn man diese riesigen Studien versucht, mal runterzubrechen auf eine zentrale Aussage, das ist ja immer nur eine Verkürzung, dann wäre die Aussage, ehrlich gesagt, können sehr unterschiedliche pädagogische Konzepte funktionieren. Entscheidend ist immer die Lehrerpersönlichkeit. Also, das heißt nicht, dass die Konzepte egal sind, aber dass auch das beste Konzept nichts hilft, wenn der Lehrer nicht dahinter steht. Und umgekehrt, dass eine beeindruckende Lehrerpersönlichkeit auch ein sehr altmodisches Konzept trotzdem zum Erfolg bringen kann, zumindest mehr, als man erwarten könnte. Und ich finde, wenn man Kinder in der Schule hat, kann einen das nicht überraschen, dass an der Lehrerpersönlichkeit sehr viel hängt. Und so ist es in der missionarischen Wirksamkeit auch. Die Einstellung, mit der ich in eine missionarische Begegnung gehe, die ist schon ziemlich wichtig. Was heißt das also für uns? Es bringt nichts, auf der einen Seite einfach nur Konzepte zu übernehmen, ohne sich über die Einstellung Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite bringt es aber auch nichts, einfach nur zu sagen, es ist sowieso nur Einstellungssache. Was heißt das? Gibt es einen Mittelweg? Ich würde sagen, ja, es gibt eine Zwischenebene, handlungsleitende Überzeugungen nenne ich das. Und ich mache hier eine Anleihe bei Timothy Keller, dem amerikanischen Pastor, Theologen, Autor, ehemals Pastor der Redeemer Presbyterian Church in Manhattan im Zentrum von New York, in einer Umgebung, die sehr, sehr unkirchlich oder nachkirchlich geprägt ist. Eine Kirche, die auf den ersten Blick gar nichts Spektakuläres tut. Da gibt es keine Lasershow, keine lauten Rockbands. Das ist eigentlich ein relativ gemäßigter Gottesdienst mit auch einem maßvollen Tonfall und er ist trotzdem proppenvoll. Weil anscheinend die Menschen in dieser Gemeinde es schaffen, mit den Menschen in der Umgebung ihrer Gemeinde im Gespräch zu sein und sie für den Glauben zu interessieren. Timothy Keller hat vor einigen Jahren ein Grundlagenwerk zum Thema Gemeinde in der Großstadt vorgelegt, sehr empfehlenswert, Center Church, Kirche in der Stadt. Und er schreibt am Anfang, dass ihn immer wieder Leute gefragt haben nach dem Erfolgsrezept seiner Gemeinde in der Großstadt. Und er hat gesagt, da gibt es kein Erfolgsrezept. Er wollte auch kein reines How-to schreiben, also kein 5 Schritte zu einer funktionierenden Gemeinde in der Großstadt, sondern er beginnt dieses dicke Buch Center Church mit einer geistlichen Rückbesinnung auf den Kern des Evangeliums. So ähnlich wie zu Beginn des Vormittags heute, weil er sagt, eine gelingende missionarische Gemeindearbeit hängt immer daran, dass wir unsere geistlichen Wurzeln kennen. Und dann in einem weiteren Schritt sagt er, diese geistlichen Grundüberzeugungen müssen wir zu handlungsleitenden Überzeugungen machen. Also Überzeugungen, die geistlich begründet sind, nur so können sie eine nachhaltige Wirkung haben, wenn sie geistlich gut begründet sind, die unser Verhalten und unsere Einstellungen prägen. Also wir erleben das Evangelium als Kraft auch in unserem eigenen Leben und es im Blick auf den Kontext prägen. Und der Blick auf den Kontext, also auf das Umfeld dessen, wo wir leben oder auf die Menschen, die wir erreichen wollen und ihre Kultur, dieser Blick auf den Kontext ist kein Zugeständnis, sondern der Kontextbezug gehört zur inneren Logik des Evangeliums, dass ich mir Gedanken mache um die Menschen, die ich erreichen möchte, ihre Sprache, ihre kulturellen Gewohnheiten, was sie mögen, wie viel sie verstehen. Das ist nicht ein Zugeständnis nach dem Motto, eigentlich müssten sie es besser wissen, aber weil wir in dieser gottlosen Zeit leben, wo die Menschen die Bibel nicht mehr kennen, müssen wir leider uns auf diese Ebene herunterbegeben. Nein, es ist kein Zugeständnis, es gehört notwendig dazu, es gehört zur Logik des Evangeliums. Weil das Evangelium von einem Gott spricht, der bei den Menschen ankommen will. Ich habe also nur dann das Evangelium getreu gepredigt, wenn ich das deutlich gemacht habe, auch in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Evangelisieren heißt nicht nur die richtigen Worte zu sagen, sondern sie auch so zu sagen, dass sie bei den Menschen, die ich erreichen will, ankommen. Erst dann habe ich wirklich Evangelium gepredigt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass alles das bisher noch nicht so fürchterlich überraschend ist und dass ich bisher so ein bisschen wie ein deutscher Politiker klinge, zumindest so wie deutsche Politiker noch vor einigen Jahren klangen, nämlich nicht besonders aufregend, nicht sehr provozierend, konsensfähig. Ich hinterlasse einen breiten Konsensstreifen am Himmel. Es geht aber auch konkreter. Das Evangelium vermitteln in einer pluralen Gesellschaft. Das geht auch konkreter. Ich habe das zusammengefasst unter drei Stichworten, nämlich fundiert, freundlich, frech. Erstens fundiert. Fundiert, damit meine ich zunächst einmal informiert. Gut informiert. Ich kenne mich aus mit der Materie. Das bedeutet fundiert. Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir erzählen nicht das Blaue vom Himmel herunter. Da kommt ein Gastdozent für eine Weiterbildung und die Teilnehmer der Weiterbildung fragen ihn, sagen Sie, haben Sie sich auf das Thema heute vorbereitet oder arbeiten Sie eher teilnehmerorientiert? Ja, was denken Sie denn dazu? Ja? Das ist auch eine gute Methode, sich nicht vorzubereiten. Fundiert ist wichtig, weil gerade im Bildungsbereich solide Informationen nötig sind. Menschen durchschauen sehr schnell, wenn wir ihnen halbgare oder gar halbseidene Argumente präsentieren. Ich habe vor einer Weile von einem amerikanischen Blog gehört, also einem Internet-Tagebuch, wo ein Atheist darüber schreibt, wie viele Dekonversionen, also wie viele Abfälle vom Glauben sich vielleicht dadurch ereignen, dass Menschen zu oft Pastoren gehört haben, die von der Kanzel falsche oder schlecht recherchierte Argumente verlautbart haben. Wie viele Dekonversionen, schreibt dieser atheistische Autor, haben wohl dadurch erst sich ereignet, dass Pastoren irgendwas von der Kanzel erzählt haben, was gar keiner Nachprüfung standhält. Und wenn die Menschen, die so aufgewachsen sind, das dann nachprüfen und merken, das stimmt gar nicht, werfen sie vielleicht gleich ihren ganzen Glauben aus dem Fenster. Es ist also eine seelsorgliche Notwendigkeit, dass wir auch in der internen Kommunikation uns ordentlich informieren und nicht irgendwas erzählen, was uns in den Sinn kommt, sondern gut nachprüfen. Hinter der fundierten Kommunikation steckt eine Zuversicht, eine dreifache Zuversicht. Die erste Zuversicht ist die, dass es Wahrheit gibt, dass Wahrheit nicht einfach ein Konstrukt ist, nicht rein Interesse geleitet ist. Und das muss man heute, glaube ich, betonen. Menschen sind irre geworden daran, dass es so etwas wie verlässliche Informationen überhaupt gibt. Ich finde, gerade wir Christen sollten vorbildlich daran sein, verlässlich zu recherchieren. Und das müssen wir auch selbstkritisch sagen. Manchmal gehen uns da die Pferde durch, dass wir irgendwas weitererzählen, was wir noch gar nicht nachgeprüft haben. Irgendwelche tollen Geschichten aus der Mission, wie viele Bekehrungen sich da oder dort ereignet haben sollen. Prüfen wir das doch erstmal nach. Es ist ein schlechtes Zeugnis, wenn wir nicht gut belegte Informationen weitergeben und erst recht, wenn wir Gerüchte weitergeben. Und dahinter steckt die Zuversicht, dass es Wahrheit gibt und dass wir ihr auch auf die Spur kommen können, dass sie nicht ein reines Konstrukt ist. Die zweite Zuversicht ist, dass wir keine Scheu vor Fragen haben müssen. Ich habe das für mich immer so zusammengefasst. Wenn Jesus selbst die Wahrheit in Person ist, weil Jesus selbst die Wahrheit in Person ist, kann das Evangelium jede Anfrage aushalten. Auch wenn ich möglicherweise nicht jede Frage beantworten kann, schon gar nicht spontan, brauche ich trotzdem vor Fragen keine Scheu zu haben. Wenn Jesus die Wahrheit ist, weil er die Wahrheit ist, kann das Evangelium jede Frage aushalten. Und mit dieser Zuversicht dürfen wir in die missionarische Begegnung gehen. Die dritte Zuversicht ist, dass Glaube Gründe hat. Glaube hat Gründe. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen eher zunehmend danach fragen. In der Gemeindeaufbaudiskussion, auch in der Diskussion über evangelistische Verkündigung in den letzten 10, 20 Jahren, gab es immer mal wieder Stimmen, die gesagt haben, in der postmodernen Gesellschaft brauchen wir keine Apologetik mehr, wir brauchen die rationale Verteidigung des Glaubens gar nicht mehr. Die Menschen fragen nicht nach solchen theoretischen Argumenten, sie wollen was erleben. Und es stimmt, dass Menschen etwas erleben wollen. Es stimmt allerdings nicht, dass sie deswegen nicht auch zusätzlich Argumente hören wollen. Meine Erfahrung ist, dass sie das eher wieder mehr wollen. Einige von euch waren ja auch mit mir zusammen Ende letzten Jahres beim Praise Camp in Basel, bei dem großen christlichen Jugendkongress, wo die Schülerarbeit der VBG einen Workshop-Track veranstalten konnte, eine Seminarreihe, bei der jeden Tag zweimal hintereinander rund 400 Jugendliche in der Auseinandersetzung mit kritischen Fragen an den Glauben geschult wurden, in der Apologetik. Und das gleiche Voting-Tool wie hier, also das gleiche, der gleiche Mechanismus, um Fragen zu stellen wie hier, wurde da eingesetzt. Und an den Fragen, die kamen, merkten wir, diese Jugendlichen wollen wirklich Gründe hören für den Glauben. Es reicht ihnen nicht, wenn wir sagen, ach, weißt du, das musst du in dir spüren, das musst du halt glauben. Sie wollen Gründe hören. Und sie sind dankbar, wenn wir ihnen Gründe in einer verständlichen und zugleich argumentativ redlichen Weise präsentieren. Also, kritische Fragen verdienen gute Antworten. Ich behaupte, das ist eine Spezialität der VBG, schon seit langer, langer Zeit. Und in der Urgeschichte der SMD, der Deutschen Studentenmission, hat die SMD von der VBG hier gerade profitiert und gelernt. Wir sind also sozusagen die Enkel der Gründergeneration der VBG, auch gerade was die apologetische Durchdringung des Glaubens angeht. Herzlichen Dank bei der Gelegenheit nochmal. Erstens fundiert, zweitens freundlich. Vor einigen Jahren klingelte es bei mir zu Hause an der Tür. Vor der Tür stand jemand mit einer Spendendose, der sammelte Spenden für irgendein karitatives Projekt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und er trug mir also sein Anliegen vor und ich sagte dann ganz freundlich, das ist sicherlich ein sehr wichtiges Anliegen, aber ich habe es mir zum Prinzip gemacht, nicht an der Tür zu spenden, jedenfalls normalerweise nicht an der Tür zu spenden, sondern ich überlege mir selber, wofür ich spende. Wir haben auch eine ganze Reihe von Projekten, die wir unterstützen, monatlich per Überweisung. An der Tür mache ich das nicht so gerne, ich recherchiere lieber selber. Habe ich ganz freundlich gesagt. Daraufhin wurde dieser Mann richtig unwirsch. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat mir Vorwürfe gemacht und wie egoistisch das doch sei. Und dann habe ich halt die Tür geschlossen und nachher gedacht, also so jedenfalls funktioniert das nicht, ja. Also Spender zu werben. Ja. Also ich fand, dass ich ganz höflich und ganz nachvollziehbar reagiert habe. Wenn wir Menschen gewinnen wollen, dann geht das nur freundlich. Das ist so selbstverständlich, aber gehen wir dem mal nach und überlegen wir uns, mit was für Menschen sind wir eigentlich gerne im Gespräch? Und zwar gar nicht nur über fromme Themen, sondern überhaupt über irgendwelche Themen. Ich behaupte ganz simpel, das sind Menschen, die meistens oder eher freundlich sind. Das klingt so simpel, aber das ist wichtig, das zu sagen, weil wir missionarisch bewegten Christen immer so gerne tief ins Gespräch einsteigen wollen. Und das ist ja auch wichtig. Aber um tief ins Gespräch einsteigen zu können, muss man erstmal überhaupt ins Gespräch einsteigen. Und deswegen ist Smalltalk auch eine geistliche Übung, weil sie hilft, mit Menschen Kontakt aufzubauen. Das ist nicht eine lästige Nebensächlichkeit, das ist ein Ausdruck von Freundlichkeit. In Philipper 4 heißt es, eure Freundlichkeit lasst kund sein allen Menschen. In der alten Luther-Übersetzung hieß es früher mal, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Das ist ein altes deutsches Wort, das es leider nicht ins aktuelle Deutsch geschafft hat. Lindigkeit ist aber eine sehr gute Übersetzung dessen, was da im Griechischen steht. Das kann man nämlich so übersetzen mit so viel wie heitere Freundlichkeit. Eure heitere Freundlichkeit lasst kund sein allen Menschen. Das ist nicht unwichtig, dass wir lernen, mit Menschen erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das ist auch nicht ungeistlich. Freundlich heißt allerdings im missionarischen Kontext natürlich noch mehr. Das heißt zum Beispiel kontextsensibel. Sensibel für das Umfeld und den kulturellen Kontext. Ich habe, bevor ich im Jahre 2013 nach Marburg zog, 7 Jahre lang im äußersten Nordosten Deutschlands gelebt, in Greifswald an der Ostsee. Ich habe immer gesagt, das ist da, wo Deutschland beginnt. Eine wunderschöne Gegend, leider sehr weit weg von allem anderen. Und mitten in einem der stärksten entkirchlichten Gebiete Europas, vielleicht sogar der Welt. Und eines Tages in dieser Zeit in Greifswald wurde mir erzählt, dass da in einem Fischerhafen in der Nähe von Greifswald, Greifswald liegt an der Ostsee, ein Missionsschiff festgemacht hat, ganz engagierte Leute, die haben da missionarische Aktionen durchgeführt, tolle Angebote für Kinder und junge Familien gemacht. Und dann hielt einer von diesen Menschen eine Andacht. Die Andacht begann gut evangelistisch mit einem Witz. Der Witz lautete, wie viele Tiere hatte Mose in der Arche? Die Antwort, keins. Es war nämlich nicht Mose, sondern Noah. So, Soweit der Witz. Das Problem an dem Witz in diesem endkirchlichen Umfeld war allerdings, dass diese Menschen weder wussten, wer Mose ist, noch wer Noah ist, noch was eine Arche ist, noch warum das lustig ist. Und ich sage das in aller Vorsicht, weil ich wirklich dankbar bin für diese tollen, engagierten Leute, die tolle Sachen gemacht haben. Aber dieser eine Witz passte nicht in den Kontext. Und manchmal hängt es an solchen kleinen Details, ob das Gespräch und die Begegnung mit Menschen beginnt, dass ich mir überlege, wie viel Vorwissen bringt eigentlich jemand mit dem ich ins Gespräch komme? Welche Sprache muss ich sprechen, um ihm verständlich zu sein? Ich habe da in Greifswald bei einem missionarischen Gemeindeprojekt mitgearbeitet. Wir haben regelmäßig Gästegottesdienste in der Stadthalle oder im Stadttheater durchgeführt, zum Beispiel zum Thema, was würde Jesus zu Karl Marx sagen? Und dann kamen dann Sozialisten in drei Generationen an und hörten sich das an, was wir darüber gesagt haben. Und wenn ich in diesem Umfeld vom Glauben geredet habe, habe ich das so elementar wie möglich zu machen versucht. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich lese jetzt aus der Bibel vor. Die Bibel ist das Buch der Christen. Sie hat zwei Teile. Das Alte Testament, da geht es vor allem um Israel. Und das Neue Testament, da geht es ja vor allem um Jesus. Ich lese jetzt aus dem Neuen Testament vor, aus einem Text von einem Freund von Jesus, der heißt Johannes. Und der hat vor, das muss man hier in der Schweiz nicht machen, keine Sorge. Ja. Aber das Gleiche, vielleicht nicht jedenfalls, aber das gleiche Prinzip, mir zu überlegen, wie viel weiß eigentlich jemand, mit dem ich spreche? Und wie kann ich das, was ich ihm sagen möchte, in seiner Sprache sagen? Das gilt auch für den Bildungsbereich, auch wenn die Voraussetzungen da ein bisschen anders sind. Trotzdem muss ich mich auf die Voraussetzungen einstellen. Kontextsensibel heißt auch, dass ich in der Begegnung mit Nichtchristen nach dem Prinzip verfahre, Evangelium vor Gesetz. Das heißt, im Gespräch mit Nichtchristen rechne ich damit, dass diese Menschen das Evangelium erst kennenlernen müssen, zum Glauben erst finden müssen, erst den Geist Gottes erleben müssen, bevor sie dann Konsequenzen aus ihrem Glauben ziehen können, also ihr Verhalten ändern können. Ich kann sie nicht zu einem christlichen Verhalten auffordern, ich darf sie gar nicht zu einem christlichen Verhalten auffordern, bevor ich sie nicht zum Glauben eingeladen habe. Wenn ich sie zuvor schon zu einem christlichen Verhalten auffordere, wird meine Verkündigung gesetzlich. Sie hören das als einen Appell an Ihre moralische Leistungsfähigkeit, als ob Sie aus eigener Kraft gute Menschen werden müssen. Es geht aber nicht darum, diese Menschen zu verbessern, sondern sie zu retten. Deswegen müssen Sie erstmal zum Glauben finden, bevor Sie dann aus dem Glauben Konsequenzen ziehen können. Ich sage das deswegen so deutlich, weil wenn wir Christen in der Öffentlichkeit das Wort erheben, weil wir dann häufig über ethische Fragen etwas sagen. Und das ist auch in Ordnung und das muss auch sein. In manchen ethischen Debatten ist unsere Stimme auch nötig. Ich finde nur wichtig, dass wir dabei die Sensibilität haben für Menschen, die noch gar nicht im Glauben stehen und die viele unserer Maßstäbe einfach nur als einen unglaublich steilen Anspruch empfinden müssen, den sie gar nicht umsetzen können ohne die Kraft des Geistes Gottes. Ich habe mal von dem Teilnehmer eines Glaubenskurses gehört, der gesagt hat in der Gesprächsrunde in diesem Glaubenskurs, wenn ich sonst in die Kirche gehe, habe ich immer den Eindruck, hier wird der zweite Teil eines Films gezeigt, von dem ich den ersten nicht kenne. Es wird ständig darüber geredet, was man als Christ alles tun muss, was man beherzigen muss. Aber was das ist, Christsein, warum ich glauben sollte, das wird mir nirgends erklärt. Und bei bestimmten Filmen ist es ja wirklich riskant, wenn man nur den zweiten Teil kennt oder den ersten. Ich weiß nicht, ob es hier auch Fans der Matrix-Trilogie gibt. Vielleicht einige, ja. Ich bin ein einsamer Verfechter auch von Teil 2 und Teil 3 der Matrix-Trilogie. Und als damals, Anfang der 2000er, Teil 3 ins Kino kam, weiß ich noch, dass ich irgendwo in Westdeutschland in einer S-Bahn saß und mehrere ältere Damen dabei belauschen durfte, wie sie sich über Teil 3 der Matrix-Trilogie unterhielten. Sie waren aus welchen Gründen auch immer im Kino gewesen, ohne Teil 1 und Teil 2 zu kennen und versuchten sich dann zu erklären, worum es in diesem Film ging. Also da waren dann diese Maschinen und diese Computer. Hast du das verstanden? Nee, ich habe das auch nicht verstanden. Es ging auch alles so schnell. Manchen Menschen geht es so, wenn sie kirchliche Kommunikation hören. Sie hören den zweiten Teil eines Films, von dem sie den ersten nicht kennen. Das Evangelium weitergeben in einer pluralen Gesellschaft heißt, Menschen den ersten Teil des Films zu zeigen. Freundlich heißt außerdem entgegenkommend, und das habe ich bewusst mit Bindestrich geschrieben, entgegenkommend meine ich wörtlich. Ich will Menschen im Gespräch entgegenkommend begegnen, auf sie zugehen. Wieder nicht als Taktik, sondern weil es der Inkarnation entspricht, also der Menschwerdung Gottes. Wir glauben an einen Gott, der selbst Mensch geworden ist, der also in seinem Wesen ein entgegenkommender Gott ist. Das macht seinen Wesenskern aus. Und deswegen sollten wir als Christen auch entgegenkommend sein. Was heißt das fürs Gespräch? Vor etlichen Jahren an einem missionarischen Büchertisch auf einem Hochschulcampus, ich stand ungefähr hier, und da lagen die missionarischen Bücher. Und dann kam da eine Frau, die stand so ein bisschen auf Abstand, guckte sich die Bücher so ein bisschen aus sicherer Entfernung an. Und nach einer Weile wagte ich es dann, sie anzusprechen. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Und sie sagte immer noch so auf Sicherheitsabstand, ich interessiere mich schon für Glauben, aber wenn ich mir so überlege, was in 2000 Jahren Christentum so alles an Üblem passiert ist, da wird es mir doch ganz schön anders. Und ich hätte jetzt sagen können, ja, aber überlegen Sie mal, Martin Luther King, Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer. All die positiven Gegenbeispiele. Und die sind mir auch sehr, sehr wichtig. Ich habe das aber nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, Sie haben recht. Sie haben ganz recht. Was in 2000 Jahre Geschichte des Christentums passiert ist, vieles davon ist ganz schlimm. Was Menschen im Namen von Jesus gemacht haben, dafür gibt es zum Teil keine Entschuldigung. Ich musste das im Studium alles lernen. Das ist wirklich richtig schlimm. Ich glaube allerdings nicht, dass allein das etwas über die Wahrheit des christlichen Glaubens aussagt. Denn sonst ist es ja auch so, dass ich eine Überzeugung habe und ich weiß genau, es gibt andere Menschen, die haben die gleiche Überzeugung, die verhalten sich aber persönlich unglaubwürdig. Das weiß ich. Das ändert aber nichts an meiner Überzeugung, oder? So habe ich versucht, mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Meine Erfahrung ist, dass dieser Zugang den Menschen, die uns kritisch vielleicht sogar angreifen, erst einmal Recht zu geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Zugang nicht nur fair ist, sondern auch entwaffnend, wenn ich dem anderen erstmal Recht gebe und sage, ja, es stimmt. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit, es gibt noch ein bisschen mehr zu sagen. Es ist auch kein Argument gegen die Wahrheit des Glaubens. Ich glaube ja nicht an Christen, sondern an Christus, aber es ist trotzdem richtig schlimm. Sie haben recht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es fair. Ich würde mir wünschen, dass Menschen so auch mit meiner Überzeugung umgehen. Und es ist außerdem entwaffnend. Irgendwann wird der andere auch zugeben, dass er auf manches neugierig ist, was ich glaube. Druck dagegen erzeugt Gegendruck. Wenn ich Druck mache und sage, Sie müssen das aber so sehen und was fällt Ihnen eigentlich ein, wird der andere sich nur verschließen. Wenn ich erstmal Recht gebe und dann sage, aber überlegen Sie mal, das gibt es auch noch. Dann weckt das in aller Regel Neugier. Unser Ziel ist ja nicht, Diskussionen zu gewinnen, sondern Menschen. Wir wollen nicht Diskussionen gewinnen, sondern Menschen. Es ist schon auch häufig hilfreich, eine Diskussion zu gewinnen, um einen Menschen zu gewinnen, aber nicht immer. Manchmal ist es besser, eine Diskussion abzubrechen, damit man den Menschen nicht verliert. Drittens und letztens, frech. Das möchte ich erläutern. Hin und wieder begegnet einem im Gespräch mit Menschen eine Haltung, die habe ich mir angewöhnt, vorauseilende Selbstrelativierung zu nennen. Ich wiederhole, vorauseilende Selbstrelativierung. Das heißt, jemand vertritt eigentlich eine Meinung, aber er entschuldigt sich im selben Moment dafür. Ja, ich bin schon Christ, aber ich bin auch ganz normal. Ich weiß noch, wie ich vor Jahren mal in der Fußgängerzone Leuten begegnete, die haben eine Straßenevangelisation da veranstaltet, die haben ein kleines Theaterstück vorgespielt und dann Traktate verteilt. Das Traktat war nicht so ganz mein Stil, aber ich fand es prinzipiell gut, was sie gemacht haben. Ich fand es toll und kam dann mit diesen Leuten ins Gespräch und habe sie gefragt, das ist ja toll, was ihr da macht. Und, von welcher Gemeinde seid ihr denn? Ja, wir sind von einer ganz normalen christlichen Gemeinde. Ja, ich habe mir schon gedacht, aber ich kenne mich da so ein bisschen aus, also Landeskirche, Freikirche und wenn ja, welche Freikirche? Also wir sind eine ganz normale christliche Gemeinde. Ja, ich weiß. Baptisten, Freie Evangelische Gemeinde, Brüdergemeinde. Ja, also wir sind keine Sekte. Habe ich auch gar nicht behauptet, meine ich ja. Nun sagt's doch einfach, ja. Wenn man sich von vornherein entschuldigt für das, was man sagt, dann weckt das eher Misstrauen. Wenn ich dagegen gelassen, aber überzeugt für das einstehe, was mir wichtig ist, dann weckt das in aller Regel Respekt. Und wer mich schon mal gehört hat, kennt die folgende Geschichte. Sie ist mir aber so lieb, dass ich sie bei jeder Gelegenheit erzähle, von einem guten Freund von mir, der bei einer missionarischen Woche in Norddeutschland auf einem Hochschulcampus stand und dort Einladezettel für diese Woche verteilte. Und dann kam ein studentisches Pärchen auf ihn zu und fragte ihn: Sag mal, bei dieser christlichen Aktionswoche, wollt ihr uns da bekehren oder was? Und mein Freund sagte: Ja. Und dann sagte der Mann von dem Pärchen: Ja, dann fang doch mal an. Und die Frau sagte: Ja, genau, mach doch mal. Ja. Das war so entwaffnend, dass er ehrlich, aber ohne aufdringlich zu sein, sagte: Natürlich will ich das. Dass es neugierig gemacht hat. Genau das sage ich auch, wenn Leute mich fragen: Willst du mich etwa überzeugen? Dann sage ich: Natürlich. Ja. Aber überzeugen ist was völlig anderes als überreden. Ich will dich nicht irgendwie zu was drängen, was du gar nicht willst. Ich will dich ehrlich gewinnen. Das geht nur, wenn ich deine Zweifel und Fragen ernst nehme. Meine Erfahrung ist, wenn man so transparent mit der eigenen Intuition umgeht, dann ist das für das Gespräch gerade hilfreich. Meine These ist außerdem, gerade in einer pluralen Gesellschaft ist es wichtig, dass wir ein bisschen frech, also selbstbewusst zu unserem Glauben stehen. Weil es einfach so viele andere Optionen gibt, müssen wir auch sichtbar werden. Und zwar eine Art und Weise sichtbar, dass Menschen neugierig werden und sich wundern. Unsicherheit wundert keinen. Wenn wir sagen: Ja, ich weiß ja auch nicht so genau, das wundert keinen. Das kann auch anbiedernd wirken. Aggressivität wundert auch keinen, wenn wir Menschen anfangen zu bedrängen. Das wundert auch keinen. Aggressivität ist übrigens auch nur ein Zeichen von Unsicherheit. Wenn jemand aggressiv ist, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass er sich seiner Sache gerade nicht sicher ist. Die Menschen, die jede Frage abblocken und mich nur bedrängen, sind meistens Menschen, die gar keine so starke Überzeugung haben. Wer eine starke Überzeugung hat, der kann es sich leisten, gelassen und offen auch für meine Fragen und zugleich selbstbewusst ins Gespräch zu gehen. Also überzeugt und gelassen. Was heißt das für die Praxis? Ich habe mal folgende Vorschläge hier gesammelt. Das heißt zum einen, dass wir die Debatte suchen. Ich habe ja vorhin gesagt, Recht haben ist kein Selbstzweck, aber Recht haben ist natürlich schon erlaubt. Es ist schon erlaubt, gute Argumente zu präsentieren. Manchmal begegnen mir Christen, die erwecken den Eindruck, als dass sie gute Argumente geradezu unfein finden, wenn man behauptet, man habe ein besseres Argument als ein Gesprächspartner. Wie taktlos, das finde ich überhaupt nicht. Sie sind wirklich nötig, um Menschen zum Glauben zu führen. Gute Argumente, bessere Argumente waren zum Beispiel auch nötig, auf jeden Fall sehr hilfreich, um mich zum Glauben zu führen. Ich bin ja nicht als Christ auf die Welt gekommen, sondern als Baby. Und in einem im guten Sinne kirchlich geprägten Elternhaus. Aber ich weiß noch, dass ich als Jugendlicher das Thema Glaube eigentlich schon so ein bisschen auf Abstand geschoben hatte. Dann kam ich in Kontakt mit einer christlichen Jugendgruppe im Nachbarort. Die haben überhaupt nichts Spektakuläres gemacht. Die haben Bibel gelesen, sind auf Freizeiten gefahren. Übrigens, nach Rasa bin ich damals schon gefahren mit dieser Jugendgruppe. Traumhaft war das. Und die haben in einer Art und Weise über den Glauben geredet, die ich faszinierend fand. Ich konnte das erst hinterher in Worte fassen. Diese Menschen haben so über Gott geredet, als ob es ihn wirklich gäbe. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe angefangen, mit diesen Leuten zu diskutieren. Ich habe Bücher gelesen schon damals und ich habe mir eine sehr grundlegende Frage gestellt, die für 15-jährige Jungs vielleicht ungewöhnlich ist. Ich habe sie mir aber gestellt, nämlich die Frage: Ist das Ganze wahr? Stimmt das, was diese Menschen sagen? Von Gott, von Jesus, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Ich habe mir gedacht, es kann ja nur eins von beiden sein. Entweder es stimmt, dann ist es sehr, sehr wichtig, oder es stimmt nicht, dann ist es nicht wichtig. Und innerhalb von einem halben Jahr, ohne Blitz vom Himmel, ohne punktuelles Bekehrungserlebnis, aber ungefähr innerhalb eines halben Jahres kam ich zu der Überzeugung, es stimmt. Dann habe ich christliche Aufkleber auf meine Schultasche geklebt. versucht, alle meine Mitschüler zu bekehren, damals mit wenig Erfolg. Die haben gesagt, na, du wirst doch bestimmt mal Pfarrer. Und ich habe gesagt, nein, man muss kein Berufschrist sein. Man kann auch was anderes machen. Dann bin ich doch Theologe geworden. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, ach weißt du, es ist doch unfein, dir an deinen Fragen jetzt Gründe zu präsentieren. Das musst du halt für dich selber rausfinden. Jeder sieht das nur für sich selber. Es hätte mir nicht geholfen. Ich brauchte Menschen, die mir gesagt haben, weißt du was, es gibt gute Gründe für den Glauben. Schau sie dir an, prüf sie für dich selbst. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir uns auch die öffentliche Debatte trauen. Die Rückfragerunden nach öffentlichen Vorträgen oder bei Hochschultagen sind häufig das Herz einer solchen Veranstaltung. Da passiert häufig das Wichtigste. Sie brauchen aber den Vortrag, den man vorher hält, damit dann die Fragen überhaupt erst zustande kommen. Manchmal machen wir aus der Debatte auch ein eigenes Format. Podiumsdiskussionen habe ich in den letzten Monaten immer wieder gemacht, zuletzt im November letzten Jahres in Heidelberg. Eine Podiumsdiskussion zur Frage nach dem Sinn, ich lebe und wozu, zusammen mit einer muslimischen Vertreterin und dem Hochschulrabbiner der Heidelberger Hochschule für jüdische Studien. Und der Saal war gut gefüllt, weil Menschen das spannend finden, wenn Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen über ein solches Thema miteinander sprechen. Freundschaftlich, respektvoll, aber natürlich ohne das eigene Profil zu verschweigen. Die Debatte suchen. Nächster Vorschlag, Schwieriges nicht verschweigen. Ich bin gleich fertig. Schwieriges nicht verschweigen. Im Theologiestudium habe ich einmal an einem Seminar teilnehmen dürfen über kirchliche Öffentlichkeitsarbeit. Da kam eine professionelle Öffentlichkeitsberaterin und führte uns ein missglücktes Werbevideo der Firma BASF vor, damals in den 90er Jahren, also die große Chemiefirma. Die war damals in die Schlagzeilen geraten wegen verschiedener Chemieunfälle, Abwasser waren in den Rhein geleitet worden und sie hatten versucht, mit Werbeanzeigen ihr Image aufzupolieren. Und dann wurde in einer Werbeanzeige, die damals im Kino im Vorprogramm lief, gezeigt, für welche Umweltprojekte sich BASF da engagiert. Und am Ende wurde ein Regenwald gezeigt und zu dramatischer Musik wurden riesengroß die Buchstaben eingeblendet. BASF. Ich saß damals in einem Kino und hatte dieses Werbevideo gesehen. Und ich weiß noch, wie das ganze Kino in Lachen ausbrach. Weil es überhaupt nicht zusammenfasste. Dieser durchschaubare Versuch, sich ein reines Image zu verpassen. Und diese Öffentlichkeitsberaterin sagte, so nicht, so funktioniert es nicht. Sondern wenn es Missstände gibt, auch unter Christen, dann müssen wir diese Missstände von uns aus offen ansprechen. Fehler nicht vertuschen, sondern offen ansprechen. Deswegen halte ich seit ein, zwei Jahren sehr bewusst immer mal wieder auf Anfrage einen Vortrag zum Thema, warum ich trotzdem Christ bin, über den Glauben und seine unglaubwürdigen Vertreter. Wo ich genau diese Frage offen angehe. Und das ist ja angesichts der aktuellen Skandale in der katholischen Kirche, das ist zwar nicht meine Abteilung, aber es sind auch Christen. Ist das ein brennendes Thema, warum ich trotzdem Christ bin, angesichts solcher schrecklicher Grausamkeiten? Also, Schwieriges nicht verschweigen. Nächster Punkt, keine Angst vor Widerspruch. Wir leben zumindest in Deutschland nach wie vor in einer ziemlichen Konsenskultur und deswegen haben viele Menschen, gerade Christen, die Sorge, wenn jemand mir widerspricht, heißt das, ich habe einen Fehler gemacht. Das stimmt aber nicht. Sondern sobald ich profiliert zu meinem Glauben stehe, sind Widersprüche unvermeidlich. Am Evangelium scheiden sich die Geister. Ich würde höchstens unterscheiden wollen zwischen einem Widerspruch, der entsteht, weil ich das Richtige gesagt habe, und einem Widerspruch, der entsteht, weil ich das Richtige auf eine unpassende Weise gesagt habe. Es gibt das Ärgernis des Kreuzes, das unvermeidlich ist. Wenn ich in Vorträgen noch so sehr das Thema Glaube vorbereite, noch so warmherzig und behutsam davon zu sprechen versuche, immer wieder passiert es, sobald ich anfange, nur den Namen Jesus zu erwähnen, stehen Leute auf und gehen. Das kann man nicht verhindern, außer ich würde den Namen Jesus rauslassen. Aber dafür bin ich ja nicht eingeladen. Da könnte ich auch wegbleiben. Also das Ärgernis des Kreuzes, das ist unvermeidlich. Ich würde nur das Ärgernis des Kreuzes unterscheiden von dem Ärgernis einer nicht besonders gut durchdachten Kommunikation. Keine Angst vor Widerspruch. Widerspruch heißt nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Es kann sogar heißen, dass wir was richtig gemacht haben. Und zu guter Letzt, klare Angebote machen. In Greifswald, als ich da an der Uni gearbeitet habe, am Institut des praktischen Theologen Michael Herbst, haben wir eine groß angelegte Studie gemacht, wo wir die Wege zum Glauben von Erwachsenen erforscht haben. Ist inzwischen veröffentlicht worden unter dem Titel Wir finden Erwachsene zum Glauben. Mehrere hundert Menschen, die als Erwachsene zum Glauben gekommen sind, haben wir umfassend befragt darüber, was ihnen geholfen hat. Und eins der vielen, vielen Ergebnisse, die dabei rauskamen, war, dass Menschen auf dem Weg zum Glauben, am Ende ihres Weges zum Glauben, häufig bewusst nach Ritualen suchen, um ihren neu gefundenen Glauben für sich selbst erlebbar zu machen. Menschen suchen häufig nach Ritualen, um den Glauben, den sie in sich gerade entdecken, für sich erlebbar und greifbar zu machen. Sogenannte Antwortrituale oder Entscheidungsrituale. Und wenn wir ihnen solche Rituale nicht anbieten, dann suchen sie sich selber welche. Das heißt, wenn wir ihnen solche Rituale anbieten, tun wir ihnen einen Gefallen. Wir haben daraus damals die These formuliert, gebt den Menschen die Chance, fromm zu sein, wenn jemand zuschaut. Also gebt den Menschen die Chance, ihren neu gefundenen Glauben irgendwie öffentlich zu machen, vor anderen zu zeigen und für sich selber dingfest zu machen, jawohl, ich glaube das jetzt. Dazu gehört natürlich das klassische Gebet, mit dem man seinen neu gefundenen Glauben ausdrückt, zum Beispiel bei einer Evangelisationsveranstaltung und viele andere Formen, eine Entscheidung deutlich zu machen. Das ist auch ein Angebot, das wir im persönlichen Gespräch machen können, wenn wir mit jemandem lange im Gespräch sind, dass wir dann irgendwann zu ihm sagen, sag mal, gibt es eigentlich irgendetwas, das nicht dich noch hindert, jetzt im Vertrauen auf Jesus zu leben? Und dann gibt es noch vielleicht weitere Fragen, vielleicht gibt es aber auch nichts weiter. Und wenn es nichts weiter gibt, kann man ein Angebot machen. Weißt du was, wenn du willst, können wir jetzt zusammen ein Gebet sprechen, indem wir in einfachen Worten zu Gott sagen, eigentlich hast du bisher noch nicht im Vertrauen auf ihn gelebt, jetzt möchtest du ihm das Vertrauen aussprechen. Wenn du willst, kann ich dir eine Formulierung vorschlagen, du kannst es auch in eigenen Worten sagen. Ich kann dir nicht garantieren, dass daraufhin alle Fragen geklärt sind oder irgendwelche großen Erscheinungen im Himmel sich einstellen, ich kann es auch nicht ausschließen. Aber was ich dir zusprechen kann, ist, dass Gott so etwas hört und dass dann die Beziehung mit Gott beginnt und gilt. Ich finde, wir sollten uns wieder mehr trauen, Menschen solche Angebote zu machen. Und was dann passieren kann, in den nächsten 70 Jahren VBG oder vielleicht auch nur in den nächsten 10 Jahren, das ist überhaupt nicht auszudenken. Ich bin gespannt, vielleicht sehen wir uns ja in 10 Jahren wieder. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, Matthias, für diese spannende Aufzählung mit diesem Fundiert freundlich frech. Das hat mich sehr angesprochen. Wir kommen vor dem Mittagessen zu einer zweiten Q&A-Session. Als Information, es kann sein, dass Sie Fragen gestellt haben, die jetzt nicht perfekt zu diesem Referat passen. Wir haben hier vorne zwei Moderatoren, die diese Fragen aussortieren und jetzt nur die Fragen hineinnehmen in diese Q&A-Session, die zu diesem Referat passen. Alle anderen Fragen verschwinden nicht einfach. Sie sind immer noch im System und Sie können heute Nachmittag im Podiumsgespräch, in der Podiumsdiskussion gestellt werden. Also eure Fragen, die nicht perfekt passen, kommen jetzt gerade vielleicht nicht vor, auch wenn sie zu oberst sind, aber sie kommen heute Nachmittag ganz bestimmt oder sie verschwinden nicht bis heute Nachmittag. Ich übergebe dir gerne wieder für das zweite Mal.
Vielen Dank. Jetzt warte ich mal, was hier kommt. Okay, also hier steht oben noch, wie kann man, wenn man an Gottes bedingungslose Liebe glaubt, das Geschehen am Kreuz verständlich machen? Soweit ist die Kürze erlaubt, was ich eben auch schon im Einzelgespräch zu jemandem gesagt habe, für mich ist ein entscheidender Vers an dieser Stelle, der Vers aus 2. Korinther 5, wo es heißt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt, es ist nicht jemand von Gott Verschiedenes, der ans Kreuz geht, um Gottes Rachsucht zu befriedigen, sondern es ist Gott selbst, der für uns in den Tod geht, in die Gottverlassenheit am Kreuz, um uns aus dieser ansonsten ausweglosen Lage herauszubekommen. Das Kreuz heißt, Gott erlebt in Jesus selbst, wie es ist, von Gott verlassen zu sein. Jesus sagt ja am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das bringt es in einer geradezu schrecklichen, atemberaubenden Weise auf den Punkt, dass Gott selbst an unserer Stelle unsere Sünde, also unsere Gottesferne, also unsere Gottesverlassenheit erlebt, damit wir wissen dürfen, dass wir niemals wirklich von Gott verlassen sind. Wir kommen uns vielleicht manchmal so vor, aber wir sind es nicht wirklich, weil Gott den Rückweg freigemacht hat. Das ist ein erster Ansatzpunkt. Man müsste natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber das wäre ein eigener Vortrag. Nächste Frage. Hat Gott bereits vorherbestimmt, wer gerettet werden wird? Das ist noch so eine Frage, die man ganz kurz beantworten kann. Nein, kann man natürlich nicht. Ich kann da nur verschiedene Dinge ausschließen und ich bin mir bewusst, dass dabei eine logische Lücke bleibt. Ich kann zum einen ausschließen, dass es eine doppelte Prädestination gibt. Das heißt, dass es Menschen gibt, die von vornherein zum Heil und Menschen, die von vornherein zum Unheil bestimmt sind. Das würde Gottes guter Schöpfung widersprechen. Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Dazu würde nicht passen, wenn es einzelne Menschen gäbe, die von vornherein keine Chance hätten. Oder Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, 1. Timotheus 2. Das würde dem widersprechen. Manche Menschen folgern daraus, naja, vielleicht sind dann doch am Ende alle gerettet. Das wäre das Zweite, was ich ausschließen muss. Das finde ich eine sehr sympathische Vorstellung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Jemand, der sich so etwas wünscht, finde ich, hat viel verstanden von Gottes Liebe. Nur erlaubt uns die Bibel diese Schlussfolgerung nicht. Auch die Verkündigung von Jesus stellt uns vor die traurige Alternative, die ernste Alternative. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Also einfach Menschen weiß zu machen, das wird sowieso alles in Ordnung kommen, das wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Die dritte Möglichkeit wäre zu sagen, naja, Menschen entscheiden es eben aus vollkommen eigener Kraft völlig frei selber. Das wird aber der Macht der Sünde nicht gerecht. Die Sünde wirkt so stark auf Menschen ein, dass Menschen gar nicht die alleinige Willensfreiheit haben, da rauszukommen. Jetzt könnte man darüber mehrere Habilitationen schreiben und das bestimmt nicht in 10 Sekunden beantworten. Ich glaube, dass die Frage, die offen bleibt, eine Frage ist, die Gott selber am Ende beantwortet, durch seine Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, deren Spezialität es ist, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Das hebräische Wort für Gerechtigkeit, Tzedakah, das kann man auch übersetzen mit Gemeinschaftstreue. Gottes Gerechtigkeit ist nicht eine blinde Gerechtigkeit, die einfach nur sagt, jeder kriegt das Seine, egal was los ist, sondern eine warmherzige Gerechtigkeit, die Beziehungen wiederherstellt. Das heißt, wie auch immer Gott damit umgeht, dass wir ausschließen müssen, erstens, bestimmte Menschen schaffen es auf keinen Fall, das müssen wir ausschließen. Zweitens, es kommen alle automatisch dazu, das müssen wir auch ausschließen. Drittens, jeder entscheidet das einfach frei alleine, das müssen wir auch ausschließen. Die logische Lücke, die bleibt, die überlassen wir Gottes Gerechtigkeit. Und ich bin zuversichtlich, dass ich am Ende der Zeit zu Gott sagen werde, ich gebe dir Recht. Ich gebe diese Frage an dich zurück und am Ende der Zeit werde ich merken, wie Gott das macht. Denn der von Gott eingesetzte Richter, der am Ende Gericht spricht, ist Jesus selbst. Einen gerechteren Richter, einen faireren und liebevolleren Richter kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin sicher, dass ich am Ende zu Jesus sagen werde, so wie du es machst, ist es richtig. Ich gebe dir Recht. Und bis dahin habe ich als Auftrag, so viele Menschen wie möglich zu werben, darum dieses große Angebot Gottes auf dieses große Angebot Gottes einzugehen. Nächste Frage. Sich nicht schämen ist das eine. Doch die schwierigere Frage ist überhaupt, ins Gespräch zu kommen. Sollen wir auch davon erzählen, wenn ich nicht weiß, ob es den anderen interessiert? Meine Erfahrung ist, dass Menschen nicht von selbst nach dem Glauben fragen. Es gibt da so diesen alten Spruch, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Das ist eine tolle Weisheit, das hat nur bei mir so gut wie noch nie funktioniert. Dass jemand zu mir sagt, du strahlst so, du bist immer so herzlich und so nett. Das ist gut, das kann auch an mir liegen, aber ich glaube, dass man die Initiative ergreifen muss, zumindest ein Angebot machen muss. Und ich habe einen ganz, ganz guten Tipp kennengelernt, nämlich den Tipp, erstmal Menschen selber danach zu fragen, was sie denn glauben. Also was glaubst du eigentlich? Und auch wirklich sich für die Antwort zu interessieren. Die meisten Menschen haben das gar nicht für sich so ausdrücklich formuliert. Und manchmal helfen wir ihnen dann geradezu therapeutisch, ihren eigenen Glauben zu formulieren. Und dann werden sie irgendwann neugierig. Also Robert, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Was glaubst du denn jetzt eigentlich mal genau? Man kann es auch noch eleganter machen, so wie der frühere Leiter der Berliner Stadtmission das mal gemacht hat, Hans-Georg Filker, der hat das jedenfalls mal erzählt, dass er damals, als er noch Leiter der Berliner Stadtmission war, manchmal auf irgendwelchen wichtigen Empfängen eingeladen war, wo Politiker und Wirtschaftsleute waren. Dann ist er zu diesen Leuten hingegangen, hat sich neben die gestellt und gesagt, ah, guten Tag, Sie wissen ja, ich bin Pfarrer. Was glauben Sie eigentlich, was ich glaube? Und dann kamen die merkwürdigsten Antworten von hochgebildeten, einflussreichen Leuten, was denn ein evangelischer Pfarrer angeblich glaubt. Hans-Georg Filker hört sich das alles an und sagt dann am Ende, wissen Sie was? Wenn ich das glauben müsste, wovon Sie glauben, dass ich es glaube, das würde ich nicht glauben. Das macht neugierig, nicht wahr? Welche Evangelisationstipps hast du für Leute im Berufsalltag? Da bin ich kein Experte, weil ich ja in der erfreulichen Lage bin, dass ich das Weitergeben des Glaubens zum Beruf gemacht habe. Deswegen überrascht es Menschen nicht, wenn ich davon anfange. Das ist dann auch immer gleich der Aufhänger, Gesprächsaufhänger, wenn ich irgendjemand sage, ich bin evangelischer Theologe, ich versuche Glauben verständlich zu machen. Ja, dann will ich aber Folgendes wissen. Manchmal kommt das auch zu Zeiten, wo ich echt zu müde bin dafür. So um Mitternacht irgendwie, sag mal, wie ist das eigentlich mit der Trinitätslehre? Im Beruf ist das ein bisschen was anderes. Ich würde allerdings die gleichen Tipps geben wie überhaupt im Gespräch. Also es mal zu sagen von sich, ich glaube das, was glaubst du eigentlich? Oder Leute von sich aus zu fragen, was glaubst du eigentlich? Und Kontakte zu knüpfen, die die Chance haben, sich zu vertiefen. Also in der Berufswelt verbringt man ja oft mehr Zeit mit manchen Menschen als mit anderen Menschen im privaten Kontext. Man hat nur nicht so viel Zeit für persönliche Gespräche. Man kann aber dort Kontakte knüpfen, die dann irgendwann sich ins Persönliche ausdehnen. Man kann schlecht bei der Mittagspause im Büro eine Andacht halten. Man kann aber die Mittagspause auch dafür nutzen, um einen Kontakt zu vertiefen, aus dem irgendwann mal mehr wird. Menschen, die man dann irgendwann mal einladen kann. Und da, finde ich, greifen gut gemachte Veranstaltungen einer Gemeinde vor Ort, ein Gesprächskreis oder Ähnliches auch und das persönliche Gespräch auch ineinander. Oder man weist Menschen auf Online-Ressourcen hin. Man kann auch Traktate verteilen, man kann das aber auch digital machen und zum Beispiel auf die Website begründet-glauben hinweisen, wo verschiedene Vorträge zum Thema Gründe für den Glauben gesammelt sind, als Audio und Video, sehr benutzerfreundlich. Oder andere Online-Ressourcen. Nächste Frage. Okay. Ich nehme mal hier die, für das Thema markiert worden sind. Ab wann muss man bei einem abweisenden Menschen aufhören zu evangelisieren? In dem Moment, wo jemand mir zeigt, dass er nicht mehr über das Thema sprechen will, beendige ich auch das Gespräch in diesem Moment. Das heißt aber nicht, dass ich das Gespräch für alle Zeiten beendige, sondern dass ich nach Möglichkeit den Kontakt halte und ihm das Angebot mache, dass wir bei anderer Gelegenheit weiterreden. Und ich kann das auch ausdrücklich sagen. Von mir aus reden wir gerne darüber, das ist mir sehr wichtig, aber wenn du nicht willst, können wir es auch lassen. In dem Buch des englischen Evangelisten Nick Pollard habe ich mal gelesen, wie er das geradezu räumlich deutlich macht. Bei einer missionarischen Aktion auf der Straße kam er mit einer Frau ins Gespräch, die ihn auf der Straße ansprach. Er verteilte da irgendwelche Flyer und ihm irgendeine Frage zum Glauben stellte und er beantwortete die Frage und um deutlich zu machen, dass er sie nicht irgendwie weiter ins Gespräch ziehen möchte, trat er einen halben Schritt zurück. Dann tat die Frau einen weiteren Schritt auf ihn zu und sagte, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Dann beantwortete er wieder die Frage, trat noch einen halben Schritt zurück und so weiter. Und irgendwann waren sie eine Straßenecke weitergekommen. Diese Mischung aus, es ist mir wichtig, aber nur solange du magst, ist für das langfristige Gespräch förderlicher. Aber in der Situation, wo jemand sagt, ich will nicht mehr, es ist okay zu sagen, okay, dann nicht, bei anderer Gelegenheit gerne, aber dann lassen wir es jetzt dabei. Nächste Frage. Letzte Frage. Okay. Gott liebt dich bedingungslos, so wie du bist. Steht im Widerspruch zu allen Aussagen, dass Gott den Sünder hasst, sich konsequent gegen Sünder und ungerechtes Verhalten stemmt. Wie verträgt sich das? Also, wenn wir die ganze Bibel und Gott und die Aussagen über Gottes Verhältnis zur Sünde mal uns vor Augen führen, soweit das in ein paar Sekunden geht, muss man noch deutlich sagen, dass da vor allem gesagt wird, dass Gott die Sünde hasst und dass Gottes und nicht den Sünder und dass Gottes Zorn über die Sünde Ausdruck seiner Liebe ist zu seinen Geschöpfen. Das habe ich vorhin auch schon im Gespräch in der Pause zu jemandem gesagt. Es ist in der Bibel viel von Gottes Zorn die Rede. Nirgends wird allerdings gesagt, dass Gottes Zorn ein Wesensmerkmal von Gott ist. Dagegen wird über die Liebe Gottes gesagt, dass sie der Wesenskern von Gott ist. Gott ist Liebe. Nirgends steht in der Bibel, Gott ist Zorn. Gott ist zornig, aber sein Zorn ist Ausdruck seiner Liebe zu seinen Geschöpfen. Wer liebt, ist zornig auf alles, was das Geliebte oder den Geliebten zu zerstören droht. Das Problem ist nur im Alten Testament, dass nicht immer konsequent unterschieden wird zwischen dem Verhalten, das Gottes Zorn verdient, und demjenigen, der sich so verhält, also zwischen der Tat und dem Täter. Der Sünder wird bei seiner Sünde verhaftet und deswegen trifft ihn der gerechte Zorn Gottes auf alles, was Menschen kaputt macht. Im Alten Testament wächst deswegen die Einsicht, Gott muss einen anderen Weg finden, sonst müssen wir vergehen. Und der leidende Gottesknecht, der Gottes Zorn auf sich nimmt, wird schon angekündigt. Am Kreuz kommt dann Gott selber in Christus zu uns, nimmt seinen eigenen Zorn auf das, was Menschen kaputt macht, auf sich, lenkt seinen Zorn auf sich um, weil seine Liebe zu den Menschen sein Wesensmerkmal ist. Und er lieber die Konsequenzen unserer Gottlosigkeit auf sich selber nimmt, damit wir nicht vergehen müssen. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen ist es auch so wichtig und keine Nebensache. Danke für die Fragen.